Die überwältigende, niemals endende, radikale, alles aufs Spiel setzende Liebe Gottes. Das haben wir gerade gesungen. Danke an das Team dafür, dass ihr uns zu diesem Punkt geführt habt. Und das ist auch die Perspektive natürlich, mit der wir hier in der Gemeinde auf Weihnachten blicken. Und es ist schon gesagt worden, wir sind jetzt ganz dicht davor. Morgen ist es soweit. Und ich hoffe, dass ihr euch alle auf Weihnachten freut. Und ich habe das deswegen mal auf diese Folie geschrieben hier, Vorfreude auf Weihnachten. Menschen gehen ja ganz unterschiedlich damit um. Wir machen ja manchmal gerne so Umfragen hier. Und besonders lustig sind immer diejenigen, wo man die Augen zumachen muss. Ihr sitzt jetzt auch alle schön im Dunkeln, von mir aus gesehen. Insofern passt das ganz gut. Und wir können das ja mal ganz kurz machen, diese kleine Vorfreude-Umfrage. Die Empore darf sich auch beteiligen. Also Augen zu. Ganz feste zu. Wer freut sich auf Weihnachten? Nur mal ganz kurz für die Internetzuschauer. Viele haben jetzt tatsächlich die Augen zu. Zweite Frage, Hände wieder runter. Und zweite Frage. Wer sagt, ich bin so froh, wenn Mittwochabend der ganze Zauber endlich vorbei ist? Ja, da gehen auch ein paar mutige Hände hoch. Dankeschön, ihr dürft die Augen jetzt offen lassen und ich verspreche euch, für den Rest des Gottesdienstes könnt ihr mit euren Augen machen, was ihr möchtet. Also man kann das ganz unterschiedlich sehen und erleben mit Weihnachten. Man kann sich drauf freuen. Man kann auch manchmal beides haben. Man freut sich einerseits drauf, trotzdem sagt man, ich bin auch froh, wenn es Mittwochabend ist und endlich dieser schöne dritte und vierte Weihnachten kommt. Ist ja diesmal Arbeitnehmerweihnachten. Viele haben sich das ja freigenommen, wo man sich mal so endlich ein bisschen erholen kann. Es gehört alles zusammen. Vielleicht sagst du auch, Weihnachten ist ein germanisches Lichterfest zur Wintersonnenwende, damit habe ich nichts zu tun und erst recht nicht mit amerikanischen Kommerzpartys. Das ist alles in Ordnung. Wir feiern Weihnachten hier, weil uns das die Chance gibt, nochmal ganz besonders nachzudenken über das, was passiert ist, als Jesus auf diese Erde kam. Vielleicht das zentrale Wunder des Neuen Testamentes, die Menschwerdung Gottes. Und zur Vorfreude gehört die Vorbereitung. Wir haben das jetzt hinter uns, die Adventszeit, diesmal eben etwas kürzer, weil nach dem vierten Advent nicht mehr so viel kommt. Wir haben uns vorbereitet. In der Bibel ist es auch so, in Lukas 2 zum Beispiel wird ja die eigentliche Weihnachtsgeschichte erzählt mit dem Stall und den Hirten und den Engeln, die die Botschaft verkündigen. Und davor gibt es ein Vorbereitungskapitel, Lukas 1. Und diejenigen, die sich so professionell darüber Gedanken machen, worüber sollte eigentlich an welchem Sonntag gepredigt werden, die haben für diesen Sonntag auch einen Bibeltext ausgesucht aus Lukas 1. Normalerweise kümmern wir uns ja nicht so viel um solche Ideen und Konzepte und Vorgaben. Aber für heute habe ich gedacht, machen wir das doch ruhig mal. Und das ist die Geschichte, die für heute vorgesehen ist, wo sich Maria, die zukünftige Mutter von Jesus, trifft mit ihrer Verwandten, vielleicht Cousine im weiteren Sinne, Elisabeth, die ebenfalls auf übernatürliche Weise ein Kind erwartet. Und diese Frauen begegnen sich und verbringen in dieser Vorbereitungszeit 3 Monate Zeit miteinander. Und davon handelt diese kleine Geschichte. Maria hat also gerade von dem Engel Gabriel erfahren, dass sie schwanger wird und dass dieses Kind ein Kind ist, dass Gottes Sohn sein wird, das von Gott selbst kommt und mit dem Gott Großes vorhat. Und jetzt lesen wir, was danach passiert, und das steht in Lukas 1 ab Vers 39. Lukas 1, Vers 39. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. Also sie selbst wohnte ja in Nazareth, in dieser kleinen, unbedeutenden Stadt in Galiläa. Und sie macht sich auf den Weg ins Bergland von Juda. Dort wohnte nämlich ihre Cousine, die ja die Frau eines Priesters war und die selbst auch aus diesem priesterlichen Geschlecht stammte. Und da wohnte man in Juda, weil da hatte man es nicht so weit zum Tempel. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte, Zacharias, der Mann von Elisabeth. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria. Und jetzt kommt ein ganz berühmtes Lied, das sogenannte Magnificat. Als solches ist es in die Kirchengeschichte eingegangen, weil die ersten Worte dieses Liedes auf Lateinisch, das erste Wort so lautet, Magnificat. Es ist ein kleiner Psalm, den Maria hier geschenkt bekommt und der am Anfang des Lukas-Evangeliums steht. Und dort, wo Liturgie und solche Dinge hochgehalten werden, spielt dieser Psalm bis heute auch in den täglichen Gebeten eine sehr große Rolle. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Soweit diese Geschichte, die im Fluss der Erzählung wie so eine richtige kleine Pause ist, wo man mal zur Ruhe kommen kann, wie in einem Musical oder einem Film, wo plötzlich mal ein Lied gesungen wird, damit man sich inne werden kann, was ist bis jetzt passiert, welche Gefühle steigen da in mir auf. Und danach geht es dann auch wieder mit ganz viel Aktion weiter. Zuerst kommt Johannes auf die Welt und dann in Lukas 2 auch Jesus. Und wenn wir jetzt über Vorfreude reden, über das, was diese Geschichte bedeutet, dann habe ich mir vorgenommen, mit euch da in einigen Schritten durchzugehen. Und ich fange mit dem an, was Weihnachten immer bedeutet. Weihnachten, das Fest der Niedrigen. Das ist vielleicht das Erste, was hier auffällt, was die beiden Frauen auch austauschen. Maria sagt in der Luther-Übersetzung, Gott hat sich zur Niedrigkeit seiner Magd herabgebeugt. Ich glaube, in dieser modernen Übersetzung, die wir verwendet haben, stand da, ich bin eine geringe und unbedeutende Frau. Weihnachten ist das Fest, das die Tatsache feiert, dass Gott sich zu uns herabbeugt, wenn wir ganz klein sind, wenn wir niedrig sind, wenn es uns nicht gut geht. Und möglicherweise ist das auch deine Situation, dass es dir in Wirklichkeit nicht so gut geht. Besonders schwierig an solchen Tagen, wo praktisch gute Laune Programm ist, wo man sich freuen soll, wo der Engel auf dem Weihnachtsbaum immer Freude, Freude, Freude sagt. Schwierig, wenn die Harmonie nicht so da ist, wie man sie sich vielleicht an Weihnachten wünschen würde. Auch das führt Weihnachten uns ja immer wieder besonders auch schmerzhaft vor Augen, da wo es in der Familie nicht so stimmt, da wo Beziehungen vielleicht auch zerbrochen sind, wo man keinen Brief bekommt oder keinen schreibt, wo man nicht mehr anruft, wo man daran denkt, mit wem habe ich früher gefeiert, der nicht mehr da ist, vielleicht weil auch der Tod dazwischen getreten ist. Weihnachten ist das Fest, das uns daran erinnert, dass Gott bei uns ist, wenn wir ganz niedrig sind. Und die Leute, von denen da erzählt wird, am Anfang des Lukas-Evangeliums, es sind alles niedrige kleine Leute. Es sind Menschen mit Problemen. Zacharias und Elisabeth. Er muss zur Schicht in den Tempel. Sie sitzt zu Hause. Das Kind, von dem sie geträumt hat, ist nicht gekommen. Maria und Josef, kleine Leute, die durch die Welt geschubst werden, von Nazareth nach Bethlehem und später, das wissen wir ja aus dem Matthäusevangelium, als Flüchtlinge nach Ägypten. Die Hirten, die Ausgestoßenen, die Unbedeutenden, mit denen keiner was zu tun hatte, bis hin zu den Orten. Nazareth, eine Stadt, wo es, über die es dann ja auch später heißt, aus dem Mund der Vornehmen, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aus Nazareth ist noch nie ein Prophet gekommen. Und auch Bethlehem, in der Jesus dann geboren wird, die kleine Stadt, die so unbedeutend scheint, über die es aber schon dieses prophetische Wort gab, denk nicht, du wärst so klein und unbedeutend, wie dir das vielleicht selbst vorkommt. Und es gehört zu Gottes Wesen und zu Gottes Prinzip, da anzufangen, das als Ausgangspunkt zu nehmen, wo wir bei unserer eigenen Niedrigkeit und bei unseren eigenen Grenzen ankommen. Martin Luther, an den wir ja in diesem und im letzten Jahr noch mehr viel gedacht haben, hat über dieses Magnificat, über diesen Psalm von Maria eine eigene Auslegung geschrieben. Er hat sie auch ins Internet gestellt, ihr könnt sie euch runterladen. Ist aber ziemlich lang, 40 Seiten, liest sich ungefähr so gut wie die Lutherbibel von 1912. Aber ihm war dieser Gedanke ganz, ganz wichtig, dass Gott da anfängt, wo wir am Boden sind. Weil das ja auch mit seiner zentralen reformatorischen Entdeckung so eine enge Verbindung hatte. Dass Gott nicht an unsere Leistung anknüpft, sondern gerade an unsere Schuld und an unseren Zerbruch. Ich lese euch hier nur mal zwei Sätze vor aus dieser Auslegung von Martin Luther. Denn gleich wie Gott im Anfang die Welt aus nichts schuf, weshalb er auch Schöpfer und allmächtig heißt, so bleibt er unverändert dabei, auf solche Weise zu wirken. Und alle seine Werke bis ans Ende der Welt sind noch so beschaffen, dass er aus dem, was nichts, gering, verachtet, elend, tot ist, etwas Kostbares, Ehrenvolles, Seliges und Lebendiges macht. Und das ist das große Geschenk von Weihnachten. Und Luther hat noch einen zweiten Satz, der erstmal ganz irritierend ist, der heißt, umgekehrt macht er alles, was etwas ist, was kostbar, ehrenvoll, selig, lebendig ist, zunichte, gering, verachtend und sterbend. Nur auf diese Weise kann er wirken. Das klingt erstmal eigenartig. Warum sollte Gott irgendetwas kaputt machen, was schön und strahlend ist? Aber was Luther hier sagen möchte, ist, immer dann, wenn ich etwas unternehme und mache, was mir kostbar, ehrenvoll, selig, lebendig erscheint und habe Gott nicht dabei, dann ist es innerlich leer und wird in der Berührung mit Gott in nichts zerfallen. Und das ist auch notwendig, damit ich anfangen kann, das aufzubauen, was wirklich trägt, wo Gottes Gegenwart wirklich dabei ist. Und Luther hat diesen Gedanken natürlich auch aus dem Lied selber, weil Maria das ja da singt. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und genauso ist es mit dem Bild des Hungerns und des Sattseins. Da wiederholt Maria nochmal diesen Gedanken. Gott berührt unser Leben. Das kann manchmal wehtun. Das kann manchmal Dinge in sich zusammenfallen lassen. Das kann manchmal bedeuten, dass ich meine Schuld erkennen muss. Hier in der Weihnachtsgeschichte gibt es ja diesen bösen König Herodes, der auch später die Kinder umbringen lässt. Und er hat in der Bibel noch zwei Namensvettern, das sind auch Verwandte von ihm, die nach ihm geherrscht haben. Und die begleiten so die ganze Geschichte von Jesus und auch der frühen Kirche, bis hin zu dem dritten Herodes, über den haben wir vor einigen Sonntagen hier gesprochen. Der regiert zur Zeit der Apostelgeschichte, der bringt den Apostel Jakobus um, er will auch Petrus umbringen, der aber durch göttliches Eingreifen entkommt. Und am Ende stellt sich dieser Herodes auf eine Bühne in einem tollen Gewand. Er sieht großartig aus, er redet großartig und die Leute rufen, das ist die Stimme eines Gottes. Und dann sagt das Neue Testament, da berührte ihn der Engel des Herrn. Und der Mann stirbt plötzlich und es heißt dann, er war von innen von Würmern zerfressen. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Die Berührung Gottes mit meinem Leben macht deutlich, was Substanz hat, was trägt, was echt ist, was wirklich ist. Und da auch das, was nur schöner Schein ist und was zusammenfallen muss. Und ganz egal, an welchem Punkt du stehst, an welchem Punkt ich stehe, an dem Punkt, wo vielleicht diese Berührung notwendig ist, die mir vor Augen führt, wie hohl manches ist, wie tief ich vielleicht nochmal über manches nachdenken muss, wie viel Schuld ich zu bekennen habe, oder ob du irgendwo in deinem Leben am Boden liegst, aufgrund von eigener Schuld oder weil andere etwas gemacht haben, was nicht gut für dich war. Es gilt das, was Luther hier gesagt hat. Dieser Schöpfer wirkt auf diese Weise, dass er aus dem, was nichts, gering, verachtet, elend, tot ist, etwas Kostbares, Ehrenvolles, Seliges und Lebendiges macht. Das ist das große Potenzial, das Gott in uns sieht und das Gott in uns entwickeln möchte. Und deswegen gibt es noch einen zweiten Satz, den ich aus diesem Luther-Text vorlesen möchte, weil Luther daraus eine Konsequenz zieht und sagt, wenn das so ist, dann musst du bereit sein, an das Potenzial zu glauben, das Gott in deinem Leben sieht. Egal wie niedrig oder vielleicht auch einfach nur mittelmäßig oder normal du dich fühlst. Und Luther sagt, du musst dir seinen Willen über dich ohne alles Wanken, ohne alles Zweifeln vor Augen stellen, sodass du fest glaubst, er werde und wolle auch mit dir große Dinge tun. Dieser Glaube lebt und webt, der dringt durch und ändert den ganzen Menschen. Der zwingt dich, dass du in Furcht sein musst, wenn du hoch bist und getrost sein wirst, wenn du niedrig bist. Gott möchte uns mit diesem Glauben durchdringen. Gott möchte auch mit dir große Dinge tun. Luther sagt, wenn du das nicht glaubst, wenn man das Ganze hier liest, dann hast du das Evangelium noch nicht verstanden. Und hier geht es nicht um Größenwahn, den will Luther ja gerade bekämpfen, sondern um diesen Glauben. Und Elisabeth sagt zu Maria, du hast es geglaubt, was der Engel dir gesagt hat. Und das ist so großartig. Du hast es geglaubt und du lässt es zu, dass dieser Glaube dein ganzes Leben durchdringt. Weihnachten, das Fest der Niedrigen. Und deswegen, weil Weihnachten das Fest der Niedrigen ist, ist Weihnachten auch das Fest der Veränderung. Es verändern sich Dinge. Du bleibst nicht am Boden liegen, Gott fängt an zu wirken. Zweimal kommt in diesem Magnificat, in diesem wunderbaren Lied, das so auch im Grunde zwei Strophen hat. Eins handelt hauptsächlich von Maria und die zweite Strophe handelt vom ganzen Volk Israel. Und in beiden Strophen kommt das Wort Barmherzigkeit vor. Und Gott hat so viele Geschenke der Barmherzigkeit für mich und für dich. Und Jesus hat immer wieder gesagt, ihr müsst einfach nur dran glauben. Ihr müsst einfach nur bereit sein, das anzunehmen. Ihr müsst einfach nur darum bitten. Und deswegen ist es so schön, dass wir hier sonntags zusammen sein können. Wir haben dieses wunderbare Lied gesungen, das die Gegenwart von Jesus gefeiert hat hier in den Gottesdiensten. Nicht, weil wir das so toll machen, sondern weil es sein Versprechen ist. Und er ist hier. Und es gilt das Gleiche, was auch damals galt, als er auf der Erde war, wo es über ihn hieß, er zog umher wohltuend und heilend. Deswegen ist das so großartig, dass wir hier zusammen beten können, dass Leute ihre Gebete auch übers Internet schicken. Und deswegen ist es so schön, dass wir dann auch Anfang Januar nochmal diesen Gottesdienst haben werden, wo wir das nochmal zusammentragen, welche Geschenke von Barmherzigkeit Gott in unser Leben reinlegen will. Und wenn du heute hier bist und du hast ein Problem, du hast eine Not, du hast einen Wunsch, es muss ja gar nicht immer eine Not dahinter stehen. Du hast einen Wunsch. Dann komm auch nach dem Gottesdienst nochmal nach vorne und lass uns dafür beten. Weihnachten ist das Fest der Barmherzigkeit Gottes, das Fest der Veränderung. Und das gilt nicht nur für mein Leben, das gilt auch für diese Welt. Und deswegen ist Weihnachten auch ein Fest des Widerstands. Und dieses Lied, das Maria hier singt, ist ja fast ein revolutionäres Lied. Sie stürzt ja in diesem Lied die Mächtigen vom Thron. Weil das bedeutet, dass wir an Weihnachten verstehen, Gott ist mit dem, was in dieser Welt läuft, nicht einverstanden. Und er findet all das nicht normal, was wir manchmal ganz normal finden. Er hat sich an nichts gewöhnt. Er hat sich nicht daran gewöhnt, dass Kinder sterben. Er hat sich nicht daran gewöhnt, dass es eine so riesige soziale Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt. Er hat sich nicht daran gewöhnt, dass viele, viele Menschen auf der Flucht sind. Und dann, wenn sie irgendwo ankommen, häufig auch nicht so empfangen und behandelt werden, wie es eigentlich notwendig wäre. Gott hat sich nicht daran gewöhnt. Und das ist das, was diese beiden Frauen, die sich da treffen im Gebirge von Juda, miteinander besprechen. Wir wissen, dass Gott sich daran nicht gewöhnt hat. Und wir werden uns auch nicht daran gewöhnen. Und das gehört auch zu dieser Botschaft von Weihnachten. Gott hat sich nicht daran gewöhnt und Gott sucht Leute, die bereit sind, Widerstand zu leisten. Die bereit sind, in ihrem Alltag sich anders zu verhalten, wenn Menschen schlecht behandelt werden. Wir haben ja in diesem Jahr nochmal besonders über den Antisemitismus nachgedacht, der in unserem Land wuchs. Und ich habe gehört, wie der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, der vom Beruf her Arzt ist, eine Geschichte erzählt hat, die jetzt passiert ist, nicht 1935 oder irgendwas, dass sich in einem Wartezimmer eine Gruppe von Menschen befand und eine Person war erkennbar jüdischen Glaubens. Und als sie sich hinsetzte, steht der Mann, der daneben saß, auf und sagt, ich will nicht neben einem Juden sitzen. Und keiner im Wartezimmer sagt ein Wort dazu. Keiner sagt ein Wort dazu. Und es geht jetzt nicht darum, ob das ein Jude ist oder einfach ein Ausländer, ein Migrant oder was auch immer. Widerstand ist zu leisten, da im Alltag, und das ist schwierig, weil wir nicht darauf vorbereitet sind. Wir haben vorher keine Gebetsversammlung abgehalten. Wir sind nicht losgezogen gemeinsam, sondern wir sind alleine, wir sind im Stress, wir haben anderes um die Ohren. Und Widerstand kann auch bedeuten, einfach einem Menschen etwas zu geben, was vielleicht hilfreich sein kann. Viele sprechen einen ja heute um Geld an, viel mehr nach meiner Wahrnehmung als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Vielleicht ist es gut, das nicht nur zu tun, sondern dann auch was weitergeben zu können. Und ich bin dankbar, dass wir hier so wunderbare Materialien auch haben. Leute, manchmal ist man vielleicht nicht in der Lage, viel zu sagen, aber wenigstens was weitergeben, das kann man sich vornehmen. Widerstand sollte viele Formen haben. Und ich glaube, wir müssen noch mal ganz neu darüber nachdenken, was Weihnachten auch an der Stelle für uns bedeutet. Ich bin dankbar für die vielen Menschen, die sich hier beteiligen daran, sich um Flüchtlinge zu kümmern, sich gegen soziale Ungerechtigkeit einzusetzen und daran mitzuwirken, dass diese Gesellschaft nicht immer weiter von dem Bild sich entfernt, das Gott für uns hat. Und es ist gut, dass wir mitmachen dürfen in dem Bewusstsein, das ist nicht umsonst, weil es ist Teil dessen, was Gott in dieser Welt bewirkt mit niedrigen Leuten. Und Gott hat uns versprochen, dass diese Welt sich ändern wird und dass er diese Welt nicht sich selbst überlässt. Und diese Menschen, für diese Menschen, die mitmachen, ist Weihnachten auch das Fest der Freundschaft. Das ist ja vielleicht das Berührendste an dieser kleinen Geschichte, die wir gelesen haben, dass sich hier zwei Frauen treffen und miteinander eine ganz tiefe Freundschaft entwickeln. Wir wissen gar nicht, wie gut die sich vorher wirklich kannten. Irgendwie wussten sie voneinander mindestens. Der Engel hatte es zu Maria gesagt: Hör mal, ich will dir nur eins sagen, deine Verwandte Elisabeth, die ist auch schwanger, die ist schon schwanger. Bei ihr war das auch nicht zu erwarten, die kennst du doch. Und Maria hat, glaube ich, diesen Hinweis des Engels auch wie so eine kleine Aufforderung verstanden. Und sobald sich dann dieser Engel verabschiedet hatte, so erzählt Lukas 1, macht sie sich auf den Weg und sucht diese Frau auf. Und man kann sich so vorstellen, wie die beiden sich in die Arme gefallen sind. Sie grüßten sich, sagt hier der Text in dieser etwas zurückgenommenen Sprache. Aber wir wissen, das waren keine zurückgenommenen Menschen damals, das war auch eine andere Kultur. Ich stelle mir das so vor, wie die beiden sich um den Hals gefallen sind und sich umarmt haben, weil sie beide etwas ganz Besonderes erlebt hatten. Zwei Freundinnen, die hier anfangen, eine Gemeinschaft zu bauen. Und ihr erlaubt mir, dass ich ganz kurz auch sage, dass dieses Kapitel natürlich nochmal in ganz besonderer Weise deutlich macht, welche wichtige Rolle Frauen für das Reich Gottes und für die Kirche haben. Denn das ist hier am Anfang des Lukas-Evangeliums einfach die Stunde der Frauen. Es sind diese beiden Frauen, die, auf denen das Ganze ruht. Die Männer, naja, also Josef kommt hier in Lukas 1, nur einmal wird er kurz erwähnt, ansonsten kommt er nicht vor. Aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir, er musste erst mal überlegen, ob er mit Maria zusammenbleiben wollte und brauchte deswegen auch noch einen Besuch. Der Mann der anderen, Zacharias, ist stumm, er ist verstummt, weil er keinen Glauben hatte. Und was gibt es noch für Männer? Es gibt noch einen König Herodes, der lässt die Kinder umbringen. Es ist ganz interessant, wie das hier in Lukas 1 gemacht ist, weil das sehr viele Parallelen aufweist zu anderen Erweckungsgeschichten im Alten Testament. Ganz besonders zum Beispiel zu der Geburt von Mose. Wenn ihr den Anfang des zweiten Buches Mose lest, dann seht ihr genau das gleiche Bild. Es sind die Frauen, die die Dinge in die Hand nehmen. Und es sind die Männer, die irgendwie ganz in die andere Richtung spielen. Es ist Pharao, der auch dort die Kinder umbringen lässt. Es ist später Mose selbst, dem auch nichts Besseres einfällt, als den Ägypter totzuschlagen. Und es sind die Frauen, die einen anderen Weg gehen und die Errettung und die Erweckung möglich machen. Es sind die beiden Hebammen, die sich weigern, die Widerstand leisten und die Kinder nicht sterben lassen bei der Geburt, auch nicht die kleinen Jungen. Es ist natürlich die Mutter von Mose, es ist ihre Schwester Miriam und es reicht bis rüber auf die andere Seite, bis zur Tochter Pharaos, und gemeinsam stehen diese Frauen am Ufer des Nils, während die Männer Kämpfe aushecken und Tod verbreiten wollen und ziehen dieses kleine Kind aus dem Wasser. Die Stunde der Frauen, und das hat die Kirchengeschichte geprägt, das sehen wir auch später bei Jesus selbst. Wir sehen es auch am Anfang der zweiten großen Erweckung, als die ganze Mosezeit, Josua-Zeit, Richterzeit zu Ende ging und alles im Verfall war. Da ist es wieder eine Frau, Hanna, mit der Gott einen neuen Anfang macht, der Mutter von Samuel. Sie setzt den Schrei ihres Herzens zu Gott, setzt sie gegen eine in Liturgie erstarrte männliche Priesterschaft, die auch noch zutiefst korrupt war. Und Gott beantwortet diesen Schrei und fängt in Samuel dann nochmal neu an. Es ist so großartig, dass die Kirche, dass die Gemeinde nach und nach entdeckt, wie wichtig das ist, dass Frauen und Männer gemeinsam ihr Potenzial für die Gemeinde entfalten. So ist es. Frauen und Männer. Und dabei entsteht eine tiefe Gemeinschaft zwischen diesen beiden Frauen und ja auch, und das ist ja das Schöne, zwischen den beiden Kindern, die sich noch im Bauch befinden. In Deutschland gibt es im Moment wieder eine Debatte über das Thema Abtreibung. Da wird auch nochmal neu die Frage verhandelt, darf man dafür Werbung machen? Ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Es gibt manche, die sagen, ein Mensch ist er erst, wenn er aus dem Bauch rausgekommen ist, vorher ist er noch gar kein Mensch. Diese Geschichte spricht dagegen. Der kleine Johannes, der noch im Mutterleib ist, ein Fötus im sechsten Monat, er hüpft vor Freude, als er merkt, und ich stelle mir das so vor, dass die beiden sich so im Arm hatten und irgendwie passiert da was. Es ist ja die Kindsbewegungen werden ja spürbar, irgendwann so um diese Zeit, ab der 20. Woche. Hier ist es ja ein richtiges Hüpfen, also das ist schon ein bisschen mehr. Ne? Das passt vielleicht gut in diesen sechsten Monat. Vielleicht war es auch so der Moment, wo Elisabeth das zum ersten Mal so richtig gemerkt hat und wo sie gespürt hat, hier passiert etwas. Und wir wissen, es entsteht eine Freundschaft zwischen Johannes und Jesus, die das Leben lang gehalten hat. Und Gott möchte diese Art von Freundschaft und diese Art von Gemeinschaft bauen und bilden. Und Jesus selbst ist mit dieser Botschaft unterwegs gewesen und hat seine Jünger in diese Freundschaft eingeladen. Und deswegen kann man diese Niedrigen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die hier am Anfang des Lukas-Evangeliums, von denen hier die Rede ist, auch auffassen als so eine Gemeinschaft von Freunden. Gott hat immer gesagt, egal wie weit mein Volk von mir weg ist, es wird immer ein paar Leute geben, die noch darauf warten, dass ich eingreife und die wirklich an mich glauben. Ein Rest bleibt immer übrig, hat Gott gesagt. An manchen Stellen in der Bibel heißt das auch Überrest. Und der wird uns hier gezeigt, in diesen verschiedenen Menschen, Zacharias, Elisabeth, Maria, Josef, die Hirten. Dann kommt später noch bei der Darbringung im Tempel, kommen noch zwei alte Leute dazu, eine Witwe von 84 Jahren und Simeon, der dann auch dieses Lied, diesen Psalm hat. Und über diese Witwe, Hanna, heißt es dann, dass sie von dieser Sache redete zu allen, die in Jerusalem auf Errettung warteten, zu allen, die bereit waren, zu diesem Widerstand, den Gott anzetteln möchte, gegen Unbarmherzigkeit, gegen Kälte, gegen Grausamkeit. Das ist die Gemeinschaft, in die Gott uns einlädt. Und das ist auch das Bild, das Jesus von seiner Gemeinde bis heute hat. Das Fest der Niedrigen, das Fest der Veränderung, das Fest dieser Freundschaft, in die uns Weihnachten einlädt. Und deswegen ist es auch das Fest der Freude. Deswegen kann man sich einfach nur riesig freuen über das, was Gott uns an Weihnachten schenkt. Und das Thema Freude spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Im gesamten ersten und zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums, ihr wisst das auch, es fängt an mit dieser Verkündigung an Zacharias, wo ihm dieser Johannes versprochen wird. Und der Engel sagt zu ihm, der wird dir zur Freude und Wonne sein. Ein Freudenjunge. Und wir haben gerade schon dran gedacht, das Kind, dieser kleine Johannes, dieser Freudenjunge, der hüpft im Bauch, heißt es da, vor Freude. Das Kind hüpft vor Freude. Und in Lukas 2 verkündigen die Engel dann den Hirten große Freude. Das sind schon die Worte. Es gibt auch Worte, die wir in unseren deutschen Übersetzungen gar nicht als solche erkennen. Als der Engel zu Maria hintritt und ihr diese Verkündigung macht, da begrüßt er sie und ich glaube, in unseren meisten Übersetzungen heißt da, sei gegrüßt, Maria, oder sowas steht da. Da steht ein griechisches Wort, das damals das übliche griechische Begrüßungswort war und das heißt eigentlich, freu dich, Maria, denn Gott ist dir nahe. Wir können uns freuen und die Freude geht in die Bewegung. Das ist hier auch in dieser Geschichte ganz besonders deutlich. Das fängt schon damit an, dass es über Maria heißt, als sie diese Verkündigung empfangen hat, sie eilte zu Maria über das Gebirge hin. In unserer Übersetzung, die wir vorhin gelesen haben, war es ein bisschen anders formuliert. Sie eilte. Und genauso ist es mit den Hirten. Die Hirten eilten zur Krippe. Und das hat was damit zu tun, dass sie bewegt waren von dieser Freude. Freude, jeder kennt das, die große Freude ist, die geht irgendwann auch in den Körper. Weil wir ja nicht nur so Kopfmenschen sind, sondern jeder, auch der verkopfteste Kopfmensch, stellt irgendwann fest, dass er einen Körper hat. Und wenn man sich ganz doll freut, dann merkt man das am Körper. Bei diesen Kopfmenschen sieht es manchmal ein bisschen lustig aus, wie die sich dann freuen. Aber kennt ihr alle, ne? Aber auch bei denen geht es in den Körper. Weil der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Die Freude geht in den Körper. Deswegen singt Maria. Das ist auch etwas Körperliches. Die Begeisterung bringt sie zu diesem Lied. Und wir alle wissen, wie wichtig deswegen für uns hier der Lobpreis ist. Und das Baby im Mutterleib, der Fötus, er hüpft, hat Luther das übersetzt. Eine geniale Übersetzung. Ja, diese Kindsbewegungen. Ich glaube, die meisten Frauen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wenn sie das merken, sagen sie vielleicht, er tritt oder er kickt oder vielleicht sagt der Papa, er kickt, weil er schon ans Fußballspielen denkt. Ich kenne wenige, die sagen, er hüpft oder das Kind hüpft. Aber hier hat Luther ganz bewusst dieses Wort übersetzt, weil das was mit Freude zu tun hat. Das Baby hüpft. Und das Interessante ist, Lukas macht ganz deutlich, das ist das Ergebnis davon, dass der Heilige Geist wirkt. Das ist der Junge, Johannes, über den angekündigt worden war durch den Engel, der wird schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt sein. Und das geht hier schon in Erfüllung. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann entsteht diese Freude und diese Freude bezieht den Körper mit ein. Das Reich Gottes, sagt der Römerbrief, ist nicht Essen und Trinken, gilt auch für Weihnachten. Essen und Trinken ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Eine Freude, die in die Bewegung geht und die uns ganz mitnimmt als Menschen. Und der Kern dieser Freude ist die Nähe Gottes. Der Engel, der zu Maria kam, hat zu ihr diese Worte gesagt: Freu dich, der Herr ist mit dir. Und es gibt einen Vers im Neuen Testament, der das zu uns allen sagt, in Philipper 4, Vers 4, und ich habe gelesen, dass es die gleichen griechischen Wörter sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, und dann heißt es in Vers 5, der Herr ist nahe. Das heißt nicht nur, dass sein Kommen und das Ende dieser Welt nahe ist, sondern dass er jetzt täglich nahe ist. Das Gleiche, was für Maria gilt, gilt für dich und für mich. Das ist das, was das Evangelium bedeutet. Das ist auch das, was uns diese Frau Maria mit ihrem ganzen Leben nahebringen will. Im Kern dieser Freude steht die Berührung und die Nähe durch Gott. Und das möchte keine zerstörende, keine verängstigende Berührung sein, sondern eine zarte Berührung, die mich in seine Nähe zieht und mich aus meiner Niedrigkeit heraus entdecken lässt, was Gott für mich, für mein Leben und für die Menschen, die mir wichtig sind, vorbereitet hat. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen und noch zusammen beten. Herr Jesus, das ist keine ganz normale Woche, in die wir jetzt starten mit diesem Sonntag. Es ist für fast alle von uns eine Woche, die außerhalb des Alltags steht. Eine Woche, die uns mit vielen Menschen zusammenbringen wird, die auch Wege zurückgelegt haben vielleicht. Oder vielleicht legen wir diese Wege zurück. Und du siehst, was wir davon erwarten. Ob es Freude ist, ob es Sorge ist, ob es Angst ist, ob es manchmal einfach nur Stress ist. Herr, ich danke dir für diese Begegnungen, die jetzt vor uns liegen. Ich danke dir für die Menschen, die wir sehen werden, die wir länger nicht gesehen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist bei all diesen Begegnungen dabei bist. Dass du von dieser Freude, die die Weihnachtsgeschichte verkündigt, in jeder dieser Begegnungen etwas lebendig machst. dass du uns dazu benutzt, anderen das zuzusprechen, was von Gott für sie wichtig ist, wie Gott sie sieht, so wie das Elisabeth bei Maria getan hat. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns freimachst von allem, was uns davon abhalten kann, auch von allen falschen Ängsten und Befürchtungen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die zeigst, an die wir jetzt vielleicht im Moment noch nicht denken, dass du durch deinen Geist die Impulse setzt. Herr, und ich möchte dich für jeden Menschen bitten, der von dieser Nähe zu dir noch nichts weiß. Und darum bitten, dass Menschen auch heute diesen Schritt auf dich zutun können. Danke, dass du selbst zu uns gekommen bist, dass du ganz nah in diese Welt gekommen bist, um unsere Schuld auf dich zu nehmen und unser Leben zu verwandeln. Und ich möchte dich darum bitten, dass die, die das noch nicht getan heute haben, heute ihren ersten Schritt dazu tun und dass du dabei sein willst, Herr. Danke für deine Nähe und danke, dass wir mit dir jetzt auch in diese Weihnachtswoche gehen können. Amen.